Café Apokalypse.
Ja, einen wunderschönen guten Morgen in die Schweiz. Guten Morgen, Chris.
Guten Morgen zurück nach Berlin. Hallo.
Ist es bei euch auch herbstlich geworden?
Es ist bitterkalt.
Ach, bitterkalt. In der Schweiz erwartet man ja nichts dafür. Anderes, was, oder? Ihr hattet sowieso einen schlechten Sommer, ne?
Stimmt.
Aber frostig ist auch das Klima, was von euch herüberschwimmt. Hast du das gelesen, dass der Schweizer Bahnsprecher sich über unsere Deutsche Bahn beschwert hat auf Twitter? Hast du das gelesen?
Weil gerade wieder mal ein Streik ist.
Nein, er hat gesagt, auf Twitter hat er einen Kommentar gesagt, in Deutschland haben Züge keine Verspätung, sondern eine voraussichtliche Ankunftszeit. Sehr suffisant, hat einen ziemlichen Wirbel rausgebracht. Achso, und dann hat er gesagt, und danach gibt es nur noch, ihre nächsten Reisemöglichkeiten sind. Und ich musste sagen, ich kann diesem Manne eigentlich auch nur zustimmen. Ich bin jetzt in den letzten 30 Tagen, glaube ich, zweimal mit der Bahn, also ich bin zweimal mit der Bahn gefahren. Das heißt, ich glaube, ich kriege das noch hin. Also zweimal mit der Bahn gefahren. Und jedes Mal gab es Verspätung und Ausfälle und irgendwas. Und es konnte dir eigentlich keiner nicht so richtig sagen, wie es dann wirklich geht und wie es funktioniert und warum das so ist. Und selbst und auch so kleine Sachen wie, dann gibt es irgendwie keine Löffel im Bistrowagen. So, als ich vorgestern gefahren bin, kam dann auch der Schaffner da durch und sagte, ja, Rotwein wäre aus, es gäbe aber noch Weißwein. Ja, und es ist lustig. Und ich war eigentlich froh, dass die Bahn überhaupt gefahren ist. Ich hatte gerade Glück, dass ich zwischen diesen Strike-Slots einfach mal eine Bahn erwischt habe. Und da ist man ja schon froh, wenn man halbwegs bei einer voraussichtlichen Ankunftszeit ankommt. Aber da können wir natürlich in Deutschland nur von träumen. Von eurer Schweizer Bahnpünktlichkeit. Ich erinnere mich übrigens, dass du beim letzten Podcast, den wir aufgezeichnet haben, der ist auch schon wieder 4 Wochen her, da musstest du auch ganz schnell zur Bahn, oder?
Ja, genau, das war deine wunderschöne Überleitung von Cloud und Dampflokomotive und genau. Zug. Ja, genau, ich erinnere mich.
Aber du hast geschafft, oder? Das
war pünktlich. Ja, war pünktlich.
Ach, krass, bin ich zufrieden. Da bin ich zufrieden.
Sehr schön.
So, aber die letzten 4 Wochen haben wieder viele aufgewühlt, viele Themen sind wieder da. Und das erste Thema ist das Apfelthema, gell?
Ja, Apple hat ihr neues Betriebssystem vorgestellt, wie auch Windows ihr neuestes zukünftiges Betriebssystem vorgestellt hat.
Windows 10, ja.
Windows 10 und Mac OS 10.10.
Ja, wie heißt das?
Wie der Nationalpark in Kalifornien. Ja, also ich habe es, wir nehmen es gerade auf an 10.10. Für den Benutzer hat es ein paar Features so im marginalen Bereich. Es sieht ein bisschen mehr aus wie iOS 10, designtechnisch. Mhm. Hat viele Funktionen von 10.10 vom iOS übernommen, wie diese Mitteilungs-Sidebar, die jetzt plötzlich da ist, und da gibt es dann so Plugins, wo die Applikationen sich dann reinhängen können, und ich kann das dort anzeigen, so eine Seitenleiste. Alles ist flach geworden, und endlich funktioniert auch dieses Continuity, also diese Durchgängigkeit der Applikationen, funktioniert es auch mit dem Betriebssystem.
Dass du so vom iPhone, vom iPad direkt auf dein MacBook rübergehen kannst und wieder zurück, ne?
Dieses AirDrop. AirDrop funktioniert. Telefone, die, wenn es am iOS klingelt, klingelt es auch auf dem Mac. Mhm. Oder wenn ich hier meine Adressapplikation Kontakte heißt die da, wenn ich hier eine Telefonnummer wähle, dann wählt er eigentlich am Computer und gibt es ans Telefon weiter, aber ich telefoniere dann am Computer. Und auch die iCloud-Integration funktioniert jetzt schön mit den Applikationen, wenn ich in Safari eine Webseite offen habe und ich schließe meinen Mac und ich öffne dann im Zug den iOS-Browser wieder, also den Safari im Browser, dann bin ich genau lande ich eigentlich genau auf dieser Seite, genau dort, wo ich aufgehört habe zu lesen. Es funktioniert auch mit den Applikationen, wie diese logischerweise jetzt gerade nur mit den Apple-eigenen Applikationen wie Keynote oder Pages, was so ein Word ist, wenn ich hier das Word. Ja, wenn ich am Schreiben bin, irgendwo auf der Seite und ich öffne und Deckel zu und ich öffne dann es wieder auf dem iOS-Device, dann bin ich genau dort, ist dann mein Cursor wieder, wo ich aufgehört habe. Das ist schon, ist nicht weltbewegend, aber es sind so diese kleinen Dinge, die wirklich irgendwie sehr, sehr nett sind. A und B, was mir wirklich aufgefallen ist, es hat so keine User-Adoption-Zeit. Also es braucht kein Learning, es braucht irgendwie keine... Ich muss hier nicht ein PDF runterladen und zuerst lesen, wie es das wieder funktioniert, sondern es ist einfach so natürlich, so eine natürliche Erweiterung, wo ich nicht überlegen muss, wie funktioniert es, sondern ja. Ich kann es einfach nutzen und ich glaube, das ist schon eine Meisterleistung irgendwie.
Also ich entnehme deinen Aussagen, dass du recht zufrieden bist mit dem, was da gekommen ist. Man merkt es ja auch von denjenigen, die darüber berichten und schreiben. Es ist nicht so Riesensprünge, aber es sind einfach Dinge, die, wie du sagst, so natürlich sind, die einfach dann funktionieren. Ich meine, ich bin ja so ein Multiplattform-Fuzzi. Ich habe ja ein Windows-Notebook, ich habe ein iOS-iPad und ein Galaxy-Android-Handy, um wirklich die Schmerzen von allen richtig mitzukriegen. Und muss sagen, bei dem iPad, beim Update ist mir auch zum Beispiel aufgefallen, jetzt mit iOS 8.1, dass zum Beispiel im Safari-Browser, da kannst du ja Seiten einfach irgendwo hinspeichern oder weiterschicken. Mhm. Und da integriert sich jetzt mittlerweile, wenn man es installiert hat, auch OneNote drin.
Genau.
Das ist gar nicht so klar, aber ich kann dann zum Beispiel direkt, wenn eine Seite aufgerufen kann, oben aufklicken und schiebe das sofort in ein OneNote rein. Und was besonders cool ist, was dann teilweise auch besser ist als auf dem Browser, auf dem Windows-PC, ich kann auch sagen, wohin ich das speichern will, also in welches Notizbuch und in welchen Abschnitt und kann es dann zum Beispiel, wenn ich einen interessanten Artikel für die Sharepokalypse gelesen habe, kann ich es genau in unseren gemeinsamen OneNote-Ordner ablegen und dort einfach schon das Ding hinterlegen. Das ist super. Und übrigens geht da auch zum Beispiel eine Flipboard-Integration mittlerweile. Das wusste ich auch gar nicht. Ich habe da einfach mal auf diese drei Punkte geklickt, die dann sagen, hier kannst du dir noch mehr anschauen. Und siehe da, ich entdeckte, es gibt dort auch einen Flipboard-Button. Jetzt kann ich also einen Artikel, den ich gefunden habe, einfach mit Fingertöpfen in mein Flipboard rüberschieben. Und auch da kann ich das auswählen. Total. Also es sind wohl diese kleinen Dinge. Ich habe neulich auf einer Veranstaltung, kam auch so ein iPad-Anwender auf mich zu, und sagte, naja, so mit neu und iOS und so groß ist ja nicht. Und dann zeigte ich ihm genau diese, der sagte, er ist OneNote-Anwender. Und dann zeigte ich ihm genau diese Integration mit Safari. Und da sagte er, das hat sich die ganze Veranstaltung ja schon gelohnt. Wegen diesem Tipp, das ist ja richtig. Das ist ja was, das ich ganz genau brauchen konnte. Also fand ich echt super. Also ich denke auch diese Usability, da kann man sich an vielen Stellen bei iOS und bei Android und auch bei Windows noch was abschreiben. Aber es gab ja auch viel Stunk gegen Apple, ne? Diese in den letzten Wochen, also angefangen von Bandgate und von das neue iPad Air und Mini, das ist ja überhaupt keine Revolution mehr, das ist ja alles nur noch so Clarifari-Verbesserungen und nichts richtig und nichts Gutes und Apple hat so seine Innovation verloren und ich weiß nicht was alles. Da gab es ja eine Menge Bashing drumherum.
Ja, ist klar. Also Apple ist immer gut in der Lage, so einen Hype zu generieren. Oder vielleicht ist es gar nicht Apple, vielleicht sind es einfach die Online-Medien und die Medien im Generellen, die diesen Hype verbreiten. Das ist richtig. Auf der anderen Seite sieht man ja schon lange, oder, dass die Firmen eigentlich so ein bisschen suchen, nach wo gibt es überhaupt noch irgendwie Lösungen, die wir finden können. Oder Google kommt so mit Autos. Und ich glaube, ja, die Dinge sind entwickelt, es fehlt irgendwie the next big thing. Das wird vermutlich noch in den Labors sein. Aber das ist klar, jetzt sind wir in der Phase, wo diese Dinge optimiert werden.
Weißt du, und ich glaube aber auch, da ist wirklich sehr viel, also wenn da irgendwo, weiß ich was, sich so dieses Phone ein bisschen biegt oder weiß ich was, wenn da irgendjemand ein Problem hatte beim iOS 8 Update und dann ist es sofort eine Riesenkatastrophe. Genau. Auf der anderen Seite siehst du die Geschäftszahlen von Apple und die verdienen sich dumm und dämlich mit dem Zeug, weil sie, ich weiß nicht, wie viele Millionen von den Stück abgesetzt haben, innerhalb einer Woche 10 Millionen Stück daraus gehauen haben. Ich habe heute Morgen, eigentlich konnte ich ja noch nicht tiefer einsteigen, hat auch Microsoft so seine Zahlen veröffentlicht, jetzt mit Cloud und mit der Nokia-Übernahme. Und ich glaube, die Zahlen, die da drin stehen, das sind ja nur Bruchteile von dem, was Apple so in dem Bereich umsetzt. Und ich denke mir auch, das sind ja nicht alles irgendwie die Lemminge, die da einfach nur hinterherlaufen, sondern wie du schon sagst, die Usability ist exzellent, das funktioniert alles. Ich muss selbst sagen, die beste PowerPoint-Usability habe ich im Moment auf dem iPad mit dem PowerPoint fürs iPad, weil das ein exzellentes Stück Software ist für jemand, der präsentiert. Also super, wenn dann auch noch vor Ort bei den Veranstaltungen auch immer die richtigen Anschlüsse an die Beamer da wären, dann wäre das alles richtig. Also man muss mit einem Kabelkistchen rumlaufen, aber davon mal abgesehen. Aber das ist richtig gut, das ist usable, das ist richtig schön. Und wie du auch eben sagtest, das ist natürlich, ich meine, guck dir so ein iPad an. Das Ding ist, ich will nicht sagen ausentwickelt, aber was erwartet man da? Man kann so viel damit machen, auch mit den Phones mittlerweile, da können ja eigentlich gar nicht mehr so die ganz riesigen Dinge mit hinkommen, sondern diese sukzessive Verbesserung an den einzelnen Dingen. Oder wir hatten ja auch gesagt, Apple Pay ist jetzt da, mach was Neues auf. Ja. Das ist wahrscheinlich viel wichtiger, dass die Produktlinien nachhaltig sind, dass sie sich integrieren. Und ich meine, Apple hat da so eine Update-Rate aufs neue Betriebssystem, wo die immer sagen, also weiß ich was, nach einem halben Jahr sind so ungefähr 95% aller auf dem aktuellen Betriebssystem. Haben also immer das Neueste und auch das Beste und ziehen da einfach mit. Und wenn du dann in die Windows-Umgebung guckst, dann sagst du, okay, wir unterstützen auch noch, weiß ich was, Windows 95, weil das muss irgendwie noch kompatibel sein. Keine
Ahnung. Ja, ich glaube, du hast recht. Trotzdem, Apple hat ja so immer so das Potenzial, diese Markt-Disruption, also diese im Markt so Disruption auszulösen. Und auch an der letzten Präsentation wurde es eigentlich weggelassen, was ich eigentlich das Spannendste finde, das ist diese Apple-SIM. Das haben sie so ein bisschen mit diesen neuen iPads da eingeführt. Klar, gezeigt wurde, dass sie einen neuen Prozessor haben, dass sie einen Millimeter dünner sind und und Fingerabdrucksensor. Aber die eigentliche Neuerung wurde von den Apple-Managern ja nicht gezeigt. Und das hat sich dann erst so ein bisschen später, als diese Beschreibungen dann online gingen, die technischen Beschreibungen, dass sie eigentlich so eine Apple-SIM haben, die es den Benutzern, also dem Nutzern des iPads erlaubt, individuell Kurzzeit-Datenpakete von verschiedenen Mobilfunknetzen einzukaufen. Das heißt, die Nutzer müssen dazu auf dem Gerät auswählen, welchen Provider sie für welchen Zeitraum nutzen wollen und die Abrechnung übernimmt dann wiederum Apple.
Das heißt also, du steckst jetzt nicht mehr eine Karte von Vodafone oder von T-Mobile rein, sondern du hast schon eingebaut, die Apple-SIM, und die programmierst du einfach nur noch und oder gibst dir den Befehl, sagt, mach jetzt Vodafone, mach jetzt T-Mobile, mach jetzt O2 oder was habt ihr bei euch, Orange oder ähnliches?
Genau, das funktioniert im Moment nur mit drei amerikanischen Providers, so wie ich gesehen habe. Aber ich meine, das ist der Albtraum der Mobilfunkkonzerne.
Ja, genau, da wird der nächste Markt geknackt.
Ja, weil ich... Die Mobilfunker müssen sich hier wirklich dem Preisvergleich stellen und können mich nicht mehr daran binden, irgendwie langfristige Verträge abzuschließen.
Ja.
Oder? Und wenn sich das verbreitet und ich meine auch die, klar, verkaufen die iPad ein bisschen schlechter als die iPhone, aber trotzdem, oder? Wenn sich so etwas durchsetzt, ja, dann ist das der nächste Markt, der hier ins Wanken gerät.
Ich glaube auch weil du es gerade erwähnst, diese Geschichte, ja, iPad verkauft sich schlechter. Ich meine, so ein Ding hat auch eine wesentlich längere Lebenszeit. Ja? Also wenn du jetzt noch ein 2 Jahre oder 3 Jahre altes iPad hältst, damit kannst du ja alles noch machen aktuell. Das sind ja jetzt wo Dinge, selbst mit dem Neuen, da kommt nur noch wenig hinzu. Und wer jetzt neu einsteigt, für den ist sicherlich okay. Aber da ist natürlich auch die Auslaufrate nicht so hoch wie bei Smartphones, was ja auch Gott sei Dank ist. Ich meine, was fällt da alles für Elektroschrott an? Was mir übrigens nochmal einfällt, weil du auch gerade nochmal auf die MacBooks angesprochen hast. Ich meine, alle der gesamte PC-Markt jammert ja, dass immer weniger PCs verkauft werden. Und der einzigste PC, der noch wirklich expandiert und noch zulegt, das ist ja das MacBook.
Ja, verstehe ich gut.
Hat noch Wachstumsraten, ne? Und das mit einem PC, und das sollte man vielleicht auch nochmal sagen, der keinen Touch hat.
Ja, genau.
Also da stellt man, weil man alles sagt jetzt, das Surface geht hin, wir müssen das Tablet, wir müssen Tastatur machen, wir müssen Touch haben, weil das jetzt einfach die Zukunft ist. Und Apple setzt dagegen, wir machen da ein 5K-Gerät mit Super Display oder weiß ich was da alles reinkommt, haben geile Technik, entsprechendes dran, aber wir machen keinen Touch und das Ding verkauft sich und wächst mehr als der Markt und hat sogar noch positive Zugriffsraten. Ne?
Also, ja, das ist eine. Ist
diese Widersprüche, mit denen man immer zu kämpfen hat.
Das ist eine interessante Entwicklung, oder? Wir haben auch kurz angesprochen Windows 10. Aber man sieht, dass Windows 10 und Apple hier komplett unterschiedlich, also eigentlich das gleiche Ziel verfolgen, oder? Möglichst alles in mein Environment, in mein Continuum hereinzubringen und die OS-Plattform als Basis zu installieren. Wie sie das machen, ist komplett unterschiedlich, oder? Microsoft möchte, dass ein OS für alle Geräte haben und somit alles integrieren, oder? In den gleichen Kern, eine Applikationsplattform für alles, eine Betriebssystemplattform für Mobile und Tablets und Desktops und Server. Und Apple sagt, nein, wir haben hier unterschiedliche Hardware, aber wir haben hoch integrierte Software. Und ich bin gespannt, was sich da durchsetzt. Und zudem sagt Apple, das Desktop-Betriebssystem ist gratis.
Genau.
Also das ist auch noch ein Unterschied. Oder? Sie sagen, die Hardware kostet, das Betriebssystem ist for free.
Ja, weil du es gerade auch mit dieser Cross-Plattform sagst, da habe ich neulich einen Artikel gelesen bei der Supersite for Windows, beim Paul Thurrott. Der hat dort mal beschrieben, ich glaube, da ging es über einen Videocast, der auch von Microsoft veröffentlicht worden ist, wie Microsoft seine gesamte Cross-Plattform-Strategie aufgesetzt hat. Und das ja heute irgendwie, oder zumindest das Ziel ist, dass man für die ganzen Apps, die man für Android, für Windows und für iOS baut, dass die so auf 95% identischem Kern bestehen, der irgendwie in C++ geschrieben ist und dann obendrauf dann sozusagen die separaten Anpassungen kommen. Das war auch nochmal, wir verlinken den Artikel mal dazu, falls sich da mal ein bisschen jemand reinlesen will. Ist auch ganz interessant, wobei ich wie du schon sagtest, diese Strategie, man will alles mit einem abdecken, das ist ja bei Apple ist es Phone, Tablet und MacBook.
Watch.
Und ja, Watch, ja.
Ja, klar, ja. Klar. Weil hier kann ich dann expandieren in alle Richtungen, oder?
Und ein bisschen Apple TV.
Und Apple TV, ja, genau. Ja.
Mhm. Okay, aber das ist, also ich sag mal, Watch und Apple TV, das ist ja mehr so low, also da ist ja nicht viel drin, da machst du ja nicht viel, da drückst du auf den Knopf und fertig. Das ist ja nicht so, weißt du nicht, da ist nicht so viel Funktionalität drin, die du tatsächlich bedienen musst. Mhm. Während bei Microsoft, da fängt es ja wie gesagt an mittlerweile am Windows Phone System, da geht es auf die Xbox, da geht es auf die ganzen PCs, da geht es auf Surface Tablet, bis hin zu den Servern. Und da die Überlegung zu, und in die ganzen Cloud-Angebote und das zu sagen, so, ich mache das Ganze jetzt alles mit einem Kern, um dann, weiß ich was, ich weiß nicht, ob das so die richtige Strategie ist. Muss ein Smartphone das gleiche oder ein ähnliches Betriebssystemkern haben wie ein Windows-Server? Oder so, müsste das so, dass man da Integrationsbestrebungen macht? Ich bin mir da nicht so.
Ja, da liegst du auf der Linie von Apple, oder? Apple sagt hier klar nein. Während Microsoft sagt, ja. Ich bin auch ein bisschen deiner Meinung. Und ich glaube auch, ein Windows für alles ist ein Windows für niemanden. Aber ja, ich glaube, die haben eine coole Strategie, oder? Also ich meine, Windows 10 wurde ja auch in den letzten 2 Wochen ist da vorgestellt. Und das war so ein Livestreaming, live im Internet, folgt ja. Windows und alle dahin und irgendwie, yeah. Und dann folgte so eine Dreiviertelstunde Langeweile, oder? Und ja, so ein paar Wahnsinnige, also ich würde mal sagen, so immer 2 oder 3 Leute, die ich kenne, eher 2, haben sich dann diese Vorabversion tatsächlich auch installiert. Mhm. Dann war es aber dann, das war es dann schon wieder, oder?
Ja, ist ja auch allererste Vorversion und wenn du da reinschaust, dann ich glaube auch, das ist, weil du siehst viele Dinge, die du einfach, weiß ich was, so vom Desktop her und von der Kamm des Startbuttons und so weiter. Also das sind Dinge, wo du sagst, habe ich mir eh hier schon installiert auf meinem Windows 8, habe ich mir auch so ein Add-on installiert, damit mein Startbutton wieder da ist, weil ich damit einfach besser arbeiten kann. Und da ist sicherlich viel im Hintergrund passiert von der Strategie hier. Deshalb siehst du vielleicht nicht so viel an der derzeitigen Arbeitsversion. Aber es ist schon, ja, ist schon interessant zu sehen, wie das Ganze sich dann weiterentwickeln wird. Also ich habe es mir, wie gesagt, auch nicht installiert. Ich habe mir auch nur so ein paar Videos angeguckt, weil ich gesagt habe, das ist noch so weit vorne weg. Ich bin froh, dass ich jetzt mit 8.1 super klarkomme und das andere warten wir mal ab, wie sich das entwickelt.
Ja, ich glaube wirklich, das ist ein cooles Konzept. Also mir gefällt eigentlich auch die Denkweise von Windows oder wie Windows und das Problem Continuity, wie dieses meine ganze Umgebung eigentlich aufbaut. Und ich meine, Windows 10 zeigt es schon ein bisschen, dass sie wirklich gesehen haben, sie wollen hier einen Vorsprung gegenüber Apple und Google herausholen, der nicht nur der wirklich auch Zuwächse bringt und nicht nur Schadensbegrenzung. Weil man hat ein bisschen gemerkt, oder sie haben auch gemerkt, dass bald kein Mensch mehr für, also sprich Privatkunden, nicht mehr für ein Betriebssystem zahlen werden. Die Zeit ist vorbei. Wir zahlen noch für Apps, Musik, Filme, Bücher und solche Dinge. Und das sind genau die Dinge, von denen Microsoft eigentlich wenig anzubieten hat, oder? Also es gibt wenig Apps, es gibt eigentlich die Musik, vergessen wir jetzt mal ein bisschen. Ich meine, da sind andere vorne. Bei Film und Büchern ist es eigentlich dasselbe. Und wenn man hier keine Investitionen tätigen will, sondern eben darauf konzentriert, dass ich auch so ein Environment habe, wo es alles reinpasst, dann ist eben Windows 10 ist so das trojanische Pferd, das hier in der Mitte sitzt. Und im Enterprise-Umfeld ja auch, oder? Also dieses Office 365, das da gemietet wird und da kommt niemand herum. Leute lieben einfach Outlook und deswegen kann ich das auch mieten. Und es könnte schon aufgehen, dass dann Windows 10 hier so mein Man in the Middle ist, so quasi. Das könnte aufgehen. Ich bin gespannt, ob Microsoft diesen Vorsprung ins Ziel bringt. Also weil geübt, oder? Mit Azure und so, geübt haben sie jetzt schon ein paar Jahre.
Ja, also ich glaube, da ist auch natürlich nach wie vor extrem viel Potenzial dran, weil eben doch Windows für die meisten und ich sag mal auch die Standard-Office-Umgebung für die meisten ja eigentlich noch ihr täglich Brot ist. Mhm. Und insofern, ich glaube, sind die meisten wären froh und sind zufrieden, wenn einfach das, was sie so haben, kontinuierlich weiterentwickelt wird. Ich sag mal so in dieser Art und Weise, wie du jetzt gerade gesagt hast, so mit OS 10. Mhm. Das ist sanft weiterentwickelt worden. Es ist immer verbessert, mehr Usability und nicht so Riesenbrüche wie weg vom Desktop und wir machen als erstes mal Kacheloberfläche für. Aber ich glaube, dass dieser Ansatz irgendwie völlig daneben war, das hat man mit alle mitgekriegt, dass ich nicht plötzlich einer Millionenschaft von Nutzern plötzlich sagen kann, ab sofort sieht euer Startbildschirm mit Kacheln ganz anders aus, den ihr zwar auch am eurem Monitor nicht mit Touch bedienen könnt, sondern mit Maus, aber im Prinzip klickt ihr dann darauf und startet eure normale Desktop-Applikation. Dass das irgendwie nicht so ganz von Usability durchdrungen war, hat man mittlerweile, glaube ich, auch erkannt. Und da geht es, glaube ich, auch in die richtige Richtung. Ich habe neulich auch wieder mit zwei Leuten gesprochen, die sagten, ja, wir haben uns jetzt auch privat Office 365 mal angeschafft, weil das haben wir dann auf allen Rechnern drauf, das ist ja schön mit Mieten, dann habe ich meine Skype-Telefonate da frei und so weiter, das kostet nicht so viel und jetzt habe ich überall die aktuelle Version drauf und dann mein OneDrive, wo ich das ablegen kann. Also in dem privaten Umfeld scheint es mittlerweile auch immer mehr Leute zu geben, die sagen, das hat echt was, ne? Da zahle ich nicht, weiß ich was, 60 Euro, wenn du das günstig bei Amazon kaufst, hast du für 60 Euro im Jahr 5 Rechner, 5 Lizenzen und die ganzen Minuten abgedeckt. Also und wenn das Ganze schön auf deinem Rechner läuft und du damit vernünftig arbeiten kannst, dann ist man doch zufrieden. Mhm. Ne? Und was ich, ach so ganz kurz, weil du gesagt hast, auch fürs Business-Umfeld mit dem ganzen Cloud-Gedings, hast du gelesen, dass Microsoft gerade jetzt vor ein paar Tagen dieses Microsoft Cloud-Plattform-System angekündigt hat?
Ja, klar. Ja, genau. CPS mit Dell, mit Dell zusammen haben sie eine...
Powered by Dell, das heißt, die haben Dell genommen, Dell baut ein Rack und in dieses Rack installiert Microsoft im Prinzip eine private Azure Cloud, wenn man das mal so ganz grob sagt. Also da kommt Windows Server 2012 rein mit all den ganzen Technologien und du hast im Grunde genommen so ein Cloud-System, nur bei dir on-premise in einem vorkonfigurierten Rack.
Ja, genau. Habe ich gelesen. Genau. Cloud in a Box.
Ja, Cloud in a Box, oder? Ich glaube, das gab's schon mal im SQL-Server gibt es das auch. Da gibt es von Microsoft auch für einen SQL-Server so eine Variante. Ich glaube, so mit Hadoop und so einem Krimskrams, wo du so eine fertige Box besorgen kannst, wo richtig für High-Volume-On-Premise-Datenauswertung du eine komplette Box hast, die dann sowas macht, wobei Box untertrieben ist. Also ein Rack mit allem möglichen drum und dran. Aber da sieht man auch, also da werden ja auch Möglichkeiten überlegt, weil du sagst, Cloud-Strategien. Die User gehen vielleicht nicht ganz mit, also baut man jetzt eine Box und sagt, guck mal, ihr könntet das Ganze natürlich dann auch als Cloud-Plattform on-premise bekommen. Auch interessant, oder?
Ja, also ich meine technisch, ich habe mir dieses Marketingpapier mal angeschaut und ich meine, das ja, also es strotzt vor Zahlen, da werden irgendwie, da werden Würste mit Äpfeln verglichen und, aber ich meine, das ist Marketingpapier, aber ich glaube, es zeigt etwas, von dem wir auch schon hier in der Sharepocalypse auch schon mal gesprochen haben, dass wir gesagt haben, ja, das wäre eigentlich schlecht für die klassischen Anbieter, weil die ganze Cloud-Geschichte ihnen ja die Marktanteile wegnimmt und stattdessen kommen sie hier mit ich sage es mal, innovativen, in Anführungszeichen, mit neuen Lösungen, die diese Cloud in der Box für mein Geschäftsumfeld macht. Also ich glaube, das ist ja irgendwie spannend, dass hier trotzdem auch neue Lösungen auf den Markt kommen. Trotzdem, ich meine, die Frage bleibt, oder will, wenn so große Cloud-Anbieter sind, die Data Center weltweit betreiben, will ich dann wirklich auch eine eigene Cloud-Umgebung bauen, die wiederum auf der Technologie aufbaut, die ja genau in der Cloud, die ich eben günstiger haben kann. Gibt sicher Anwendungen, die das verlangen.
Also ich glaube, die Idee ist ja nicht schlecht. Also ich kann mich noch gut erinnern, als der Windows Server 2012 in den Markt kam, da war eine Argumentationskette, war immer, ich habe jetzt das gleiche Betriebssystem, was ich bei mir auf dem Server installieren kann, lokal auch in der Cloud als Betriebssystem. Mhm. Diese Box, dieses CPS geht eigentlich jetzt genau den anderen Weg und sagt, wir haben jetzt das Betriebssystem in der Cloud und wir stellen euch so eine Box hin, die praktisch mit dem gleichen System arbeitet, nur bei euch on-premise. Was, glaube ich, gar nicht so verkehrt ist, denn wenn man sich wirklich mal, ich hatte das in letzter Zeit auch ein bisschen verfolgt, so Diskussionen online und auch wenn du mit verschiedenen Kunden und Partnern redest, also für viele ist mittlerweile Cloud, ich sag mal, wird es eine Option, weil die wirklich diese unterschiedlichen Sicherheitsabwägungen machen und sagen, bestimmte Dinge können wir eigentlich in der Cloud machen. Die sind nicht so kritisch oder so sicherheitsbedürftig. Dann nutzen wir einfach wirklich die Vorteile von der Cloud und verbinden unsere Mitarbeiter extern, intern, bla bla bla, was da alles zugehört. Auf der anderen Seite gibt es aber bei uns bestimmte Bereiche, weiß ich was, Forschung und Entwicklung, unsere Zahlen, die werden wir nicht in die Cloud verlagern, die wollen wir lokal behalten. So, und da ist natürlich super, wenn du jetzt so ein CPS-Päckchen von Microsoft kriegst, sozusagen Cloud in the Box, die im gleichen System läuft, wo du also im Grunde genommen wahrscheinlich auch eine viel bessere hybride Verbindung hinkriegen wirst, wo du dieses ganze Update- und Patch-Thema wahrscheinlich viel einfacher handeln kannst und hast dann die Möglichkeit, wirklich das beides zu kombinieren, weil auf beiden Seiten sozusagen die gleiche Infrastruktur da ist, die miteinander optimal zusammenarbeiten kann. Und wenn man das so in diese Richtung sich mal überlegt, dann finde ich das eine ziemlich gute Sache. Und das wird für viele Firmen, glaube ich, eine gute Tür sein, die das öffnet, weil sie sagen, da habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit, beides miteinander zu verbinden. Meine privaten Sicherheitsaspekte und auf der anderen Seite die Vorteile von der Cloud. Und da kriege ich jetzt sozusagen fertig ein System geliefert, was mir genau diese Verbindung macht. Also ich finde das eine gute Option. Also auch in Richtung von, wie kann man praktisch diese beiden Welten zusammenbringen, eine gute Idee.
Ja, ich bin bei dir, also ich sehe das auch so. Das ist ja genau eben dieses Continuum, das ich aufbauen möchte, damit ich den Code einmal schreibe und der läuft in der Cloud, der läuft in meiner Private Cloud, läuft einfach auf meinem Server und der läuft einfach auf der Xbox. ja, genau. Also ich meine, es geht in diese Richtung. Oder? Es ist eine neue Option, finde ich auch gut. Gefällt mir.
Ja. Ja, was bewegt uns noch?
Ja, es bewegt uns einiges. Ich glaube, wenn wir nochmals im Bereich Security hatten wir ein Problem, das eigentlich eingestuft wird, größer als Heartbleed. Alles, was ich erzählt habe. wir sprechen hier von Shellshock, ja, hieß dieser Bug. Allerdings wurde er nicht so groß aufgenommen von den Medien, weil Shellshock wurde schon, Heartbleed wurde schon vom Fernsehen und der Tageszeitung ja abgefrühstückt und deswegen wollen sie jetzt nicht mehr mit einem weiteren Bug aufwarten, obwohl eigentlich dieser Bug das Potenzial hat, tiefer einzugehen.
Ja, kannst du, Spezialist für Pinguin, mir mal erklären, was Shellshock ist?
Ja, also es geht hier um Bash und Bash ist eine Command-Line-Interpreter, also wie das CMD-Exe unter Windows. DOS, genau. Oder eben PowerShell. Also es ist quasi ein Command-Line-Interpreter, aber er ist eben in sich auch ein Kommando selber. Mhm. Das heißt, ich kann die Bash, also bei OS 10 ist auch davon betroffen, ist das der Standard Command-Line-Interpreter, der eben selber eine Applikation ist. Das heißt, ich kann eine Bash in sich selber nochmals starten. Und wenn das passiert, dann wird diese originale Instanz kann dann Environment Variables, also quasi Umgebungsvariablen, exportieren, die dann Funktionen definieren für diese neue Instanz. Und das führt eben dazu, dass wenn ich mal einen Zugang habe zu einer Bash, dass ich dann eine weitere Bash mit meinen eigenen Variablen ausführen kann. Und diese Variablen können Skripte sein. Und okay. Genau.
Dann hast du eine böse Sicherheit. Und diese Sicherheitslücke betrifft im Grunde genommen dann alle Systeme, die dann jemals ausgerollt worden sind, oder?
Ja, ich meine, ich bin jetzt auch nicht der absolute Sicherheitsexperte und es wurde viel geschrieben, so, ja, da kann man den Rechner komplett übernehmen und so. Das würde ich jetzt nicht so unterschreiben, aber was man sicher machen kann, ist, ich kann den Webserver übernehmen. Mhm. Also wenn der Webserver mit einer Root-Instanz läuft, also quasi mit der höchsten Berechtigungsstufe, oder der User hat die höchste Berechtigungsstufe auf dem Unix-basierten System /Linux, dann dann habe ich sowieso ein Sicherheitsproblem, mal ganz abgesehen davon, dann brauchst du Shellshock nicht mehr. Aber ich kann eigentlich die volle Kontrolle über den Webserver an mich reißen und kann dann natürlich all diese üblichen Dinge, halt Botnetzwerke und Denial-of-Service-Attacks und, oder böse Absichten von mir verschleiern. Ich kann 1000 Dinge machen über CCI-Scripts und so weiter. Klar. Ich glaube, das ist aber nicht mal so, dass da gibt es eigentlich für alle Distributionen inklusive OS 10 Updates. Mhm. Das Problem ist eigentlich eher an einer anderen Ecke, dass Linux oder Linux-Derivate halt auf unzähligen Geräten wie Routern, Flachbildfernseher und so weiter laufen. Während für die Router im Regelfall Firmware-Updates gemacht werden, wobei im privaten Bereich die wenigsten Leute schätzungsweise irgendwie ihre Router updaten, ist das Problem bei Fernsehen oder anderen netzfähigen Geräten, sieht es einfach schlecht aus, weil es einfach keine Updates gibt. Sony wird irgendwie nie ein Update liefern, oder? Ich habe es zumindest noch nicht gesehen, dass sie mein Fernsehenbetriebssystem updaten und unter Umständen läuft eben auch genau hier.
Für unseren Samsung-Fernseher gibt es Updates. Die kannst du dann auf einen USB-Stick runterladen. Also es gibt irgendwie keine offiziellen Updates, aber es gibt so Seiten, wo man es dir runterladen kann. Und dann gehst du auf die Fernbedienung und drückst dann 1-2 Großbild, irgendwie abstrusen Tastenkombinationen, um dann in den sozusagen Update-Modus zu springen und weißt auch gar nicht, ob das funktioniert. Also es ist schon ein bisschen abenteuerlich, wie das Update ist.
Ja, genau, aber genau dort sind die Probleme, oder? All diese Devices, die hier Linux-basiert sind und unter Umständen eine über SSH irgendwie Informationen austauschen und dann eben eine Bash als Interface nutzen, dann... Ja, und ich meine, hier ist es einfach schwierig, es ist eigentlich beinahe unmöglich, eine Liste von allen betroffenen Systemen zu erstellen.
Naja gut, nun kann man ja sagen, jetzt hat der Fernseher halt dann eine Macke, aber das wird jetzt auch nicht, wo liegt da jetzt, sagen wir mal, so die direkte Gefährdung?
Ne? Die Gefährdung ist natürlich, dass über deinen Fernseher dann Denial-of-Service-Attack auf Mastercard gefahren wird.
Okay, ach ja, okay, klar.
Ja, Jetzt, genau.
Genau.
Ja. Also was übrigens an ja, 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 weil im NSA-Jargon oder steht dann plötzlich irgendwie eure Geheimpolizei bei dir vor der Tür und sagt irgendwie.
Du hast es geschickt.
Ja. Ja, yeah, welcome to the real world.
Das war ich nicht, das war mein Fernseher.
Das war mein Fernseher, der wurde gehackt. Ich meine, das hat einen Shell-Shock-Bug. Ich weiß das, aber ich bin nicht in der Lage, das Update einzuspielen, weil ich irgendwie die Vollbild-Taste auf meiner Fernbedienung nicht finde.
Genau, weißt du, der guckt den ganzen Tag RTL 2, der kann nicht anders. Der ist nur so. Was mich bei Shellshock aber im Sinne unseres Grundthemas Sharepocalypse eigentlich so ein bisschen bewegt hat, ist ja, dass diese, wie ich gelesen habe, dass diese Lücke eigentlich schon seit 20 Jahren existiert. Dass das ein uraltes Ding ist, bisher bloß noch keiner gesehen hat und es erst jetzt irgendwie aufgefallen ist. Mhm. Was mich dann wieder, genau wie bei diesem Open, wie heißt das, Heartbleed, gewahrt. Es heißt immer bei Open Software und bei Linux, das ist ein Programm, das ist quelloffen und weil alles, was quelloffen ist, da kann jeder die Fehler finden und die Community wird diese ganzen Fehler schon bereinigen. Und nun hat man jetzt an zwei Stellen gefunden, wo es wirklich aber bis ganz, ganz tief runter in die Systeme geht, die dann teilweise wirklich jahrelang irgendwie überhaupt nicht entdeckt und nur durch Zufall entdeckt wurden. Und dann fragt man sich natürlich auch, ob dieses Konzept der Geschichte dann wirklich so sinnvoll ist, dass dann wirklich alle Fehler gefunden werden, wenn es an den Stellen rangeht. Und ich erinnere mich bei dem Heartbeat, das haben wir da auch diskutiert, an diesem Tool haben eh bloß eine Handvoll Leute gearbeitet. Ne? Das war ja irgendwie so gar nicht so viele, dass da Zehntausende von Programmierern dran sind, sondern das war ja eher so ein Projekt von, weiß ich was, einem guten Dutzend von Leuten, wenn ich mich da recht erinnere.
Ja, genau, 2, 3. Ich meine, auch Bash wurde entwickelt, oder? Aber das ist eigentlich ein konzeptioneller Fehler, aber ändert nichts, also ich widerspreche dir da ein bisschen. Ich glaube, es ist schon ein Unterschied, ob ich, nur weil die Software quelloffen ist, heißt es ja nicht, dass alle Entwickler dieser Welt sich darauf stürzen und irgendwie mal einen Fehler suchen, oder? Also so Bug Bounty-mäßig. Das ist ja auch ein Konzept, das viele Firmen verfolgen, dass die sagen, wenn ihr einen Fehler findet, dann kriegt ihr Geld. Eben so diese Bounties.
Das macht ja Microsoft gerade, ne?
Ja, das ist so ein Konzept, das gibt es schon lange, oder? Google, alle machen das. Oder? Aber wenn ich einen Fehler finde und ich kann dann im Quelltext auch suchen, woher er kommt und ich kann das auch feedbacken, ist immerhin besser als, finde ich persönlich immer noch ein ideales Konzept, dass ich es kann und nicht nur den Fehler finden kann und dann auf Verdeih und Gedeben angewiesen bin, dass der Hersteller das auch irgendwie fixt. Oder weil ich kann es ja nicht final, ich kann nur final einen Fehler feststellen oder bin dann angewiesen, dass die das auch machen, während in der Open Source Community die relativ schnell reagieren kann, weil sie es eben sieht, hier ist der Fehler, so fixt man ihn, oder? Weil der Fix ist ja meistens auch da und dann habe ich noch meine Distribution und so. Also ich glaube, das ist schon ein Unterschied, oder? Zwischen finden und selber beheben können.
Da stimme ich dir zu. Allerdings würde ich das dann insofern erweitern, weil also für mich ist immer so die Argumentationskette, warum soll man auf quelloffene und Open Software zurück, weil die halt von der Community gepflegt wird und alle können in den Source Code reingucken und wenn da Fehler sind, werden die sofort behoben. Das heißt aber nicht, dass die fehlerfrei ist.
Nein, natürlich nicht.
Du musst genauso einen kritischen Blick drauf werfen, musst sagen, okay, ich installiere die Software, die ist zwar quelloffen, wenn ein Fehler wäre, könnte ich in den Quellcode reingucken und könnte sehen, wo das herkommt, aber es heißt nicht, dass jetzt sozusagen diese quelloffene Software permanent gemonitort wird und alles, was an Fehlern ist, sofort gefixt wird. Das sollte man eigentlich nur nochmal so, das ist für mich auch so ein Punkt nochmal, wo man sagt, man muss das ein bisschen abwägen. Mhm. Ne? Also es ist schon, wie du sagtest, du hast die Möglichkeit reinzuschauen und zu fixen. Auf der anderen Seite heißt es nicht, dass automatisch jeder Fehler sofort an die Oberfläche gespült wird und bearbeitet wird. Es kann auch ein Fehler sein, der bis ganz, ganz tief runtergeht, der im Grunde genommen alles betrifft, aber der ruht auch schon 20 Jahre lang im System drin. Also auch da wird nur mit Wasser gekocht. Und da muss man gucken, dass das Wasser in Ordnung ist, wenn man es trinken will. Wahnsinn, was das
ist.
Drauf habe ich da die Poesie
geschrieben. Schön, geküsst. Schön. Ja.
Mann, wir sind schon so lange heute unterwegs.
Ja, wirklich.
Ich hab noch ein schönes Schlussstückchen für dich. Kennst du Taylor Swift?
Ja, das ist so eine Country-Sängerin aus den USA oder Kanada.
Aus Kanada, genau. Weißt du, dass die derzeit mit einem Titel die iTunes-Charts in Kanada anführt?
Nein.
Ja, und zwar, habe ich heute Morgen gelesen. Ich fand das so cool, ich sag dir auch gleich warum. Taylor Swift führt die iTunes-Charts mit einem Song namens Track 3 an, von einem noch unveröffentlichten Album aus dem Jahre 1989. Dieser Song ist jedoch 8 Sekunden nur lang und enthält Rauschen. Es ist ein Outtake. Dieser führt aber die iTunes-Charts an und wird mit 1,29 Euro dort über einen neuen kanadischen Dollar verkauft. Was mich dann daran erinnerte, dass ich bin ja nun auch schon ein bisschen länger Podcaster, im Jahr 2006 einen kleinen Side-Podcast hatte, der nannte sich Silentcast, in dem ich dann, ich nannte ihn die ultimative Antwort auf One-Word- und One-Minute-Podcast. Das gab es damals auch und ich hatte dort immer 10 Sekunden handverlesene Ruhe von Top-Interpreten veröffentlicht. Ich bin also mit meinem Aufnahmegerät rumgegangen, habe irgendwo das Mikrofon rausgezogen und 10 Sekunden aufgenommen und die dann im Silentcast veröffentlicht. Es gab, glaube ich, 10 Ausgaben und danach wurde der wegen Sinnlosigkeit eingestellt. Gott sei Dank. Und die Domain habe ich auch wieder freigegeben und habe gerade heute festgestellt, dass die überhaupt nicht mehr reserviert ist. Das hat auch keiner mehr gemacht. Aber du siehst, du musst nicht unbedingt, auch mit 8 Sekunden Rauschen kann man wirklich die Leute begeistern. Du musst sie nur an die iTunes-Charts drücken können. Wahnsinn, oder?
Irgendwie schon, ja.
Gutes Vielleicht sollten wir wirklich die nächste Ausgabe mal eine Stunde Rauschen machen. Vielleicht wird uns das in den Charts nach oben drücken.
Ich glaube nicht, weil wir eben nicht Taylor Swift heißen.
Nein, aber vielleicht Schweizer Kuhglockengeläute.
Schön.
Das wäre doch schön, oder?
Ja, genau. Das hören wir hier zum Einschlafen. Spielen wir unseren Kindern vorher.
Willkommen im Klischee.
Genau.
Super. Ja, mein Guter, ich glaube, das war's dann für heute, ja, oder?
Sehe ich auch so.
Ich habe noch, eine Ankündigung möchte ich doch noch machen. Und zwar auf den SharePoint Advent hinweisen. Wir möchten ja von der Community diesmal wieder einen SharePoint Advent machen. Auf der Seite sharepointadvent.de 24 Artikel veröffentlichen. Du hast dich ja auch schon mal bereit erklärt, darüber nachzudenken, eventuell einen zu schreiben.
Genau.
Und wollen da auch ein bisschen was Verlosung mit drumherum machen. Ich bin da gerade dabei, das zu organisieren. Aber falls irgendjemand der Hörer Lust hat, einen Artikel für die Sache zu schicken, soll er uns einfach per E-Mail antworten und uns einfach eine Nachricht schicken. Und dann kann er gerne mit in die Liste der Autoren sich einreihen. Das würde uns freuen.
Sehr schön.
Gut. In dem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Denk daran, wird bei euch auch am Wochenende die Uhr umgestellt? Ja,
ja, ne? Klar.
Also, nicht verpasst. Alles klar.
Danke.
Einen schönen Tag. Tschüss. Ciao.